reichsten Ostdeutschen sind Westdeutsche, ne? Und also Leute, die da hingegangen sind, und das sieht man auch an den ganzen Mobilitätsdaten, relativ wenig soziale Aufstiege stattgefunden haben.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Steffen.
Hallo.
Zu Gast ist heute Steffen Mau, zurzeit wahrscheinlich einer der gefragtesten Soziologen Deutschlands. Der Kanzler liest seine Bücher. Du bist in allen großen und kleinen Medien mittlerweile gerade sehr gefragt und präsent. Und zuletzt hast du zusammen mit Linus Westhäuser und Thomas Lux das Buch Triggerpunkte geschrieben. Dazu gibt es auch eine Jacobin Talks Sonderfolge, die könnt ihr hier im Podcast nachhören. Wir sprechen heute aber über ein anderes Buch, nämlich Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Und da freue ich mich als Ossi natürlich schon lange auf das
okay.
Gespräch.
Da hast du dich jetzt geoutet, genau. Dann weiß ich schon mal Bescheid, wo ich dich einsortieren kann.
Genau, bevor es losgeht, will ich euch aber noch auf unser neues Heft aufmerksam machen. Es geht um künstliche Intelligenz. Es geht darum, was wir von der Gesellschaft, von der KI, als Gesellschaft von der KI erwarten können, was wir von ihr wollen und was nicht. Es geht darum, wie Tech-Konzerne im Moment auf sehr undemokratische Weise die Entwicklung bestimmen. Und unter anderem schreibt Dietmar Dart darüber, wie KI die Arbeitswelt polarisiert. Und Nina Scholz hat sich zum Beispiel umgeschaut, wie Gewerkschafter momentan auf KI reagieren. Ihr könnt das Heft über den Link jacobin.de/talks bestellen. Da kriegt ihr erstmal gerade 10% Rabatt und ihr unterstützt damit vor allem dieses Format. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr unsere Online-Texte lest oder diesen Podcast hört oder die anderen Podcasts von Jacobin hört, dann denkt bitte darüber nach, euch mal ein Abo zu kaufen, weil das ist eigentlich der einzige Weg, wie wir uns momentan finanzieren. Und durch ein Abo unterstützt ihr sozusagen das ganze Projekt und auch alle Online-Produkte. Lieber Steffen, also wir kommen zu deinem Buch und jetzt beginne ich vielleicht, weil ich mich auch schon so geoutet habe, tatsächlich mal mit einer persönlichen Anekdote. Also ich bin in den 90ern in Zwickau, einer sächsischen Kleinstadt, geboren und habe mich eigentlich nie als Ossi gefühlt, bis ich dann, keine Ahnung, 5, 6 Jahre in Berlin gewohnt habe und sozusagen irgendwann das so losging, dass man so das Gefühl hatte, ja, irgendwie ist da ja doch irgendwas anders mit der Region, aus der man herkommt, ne? Also wie kann man das, ich konnte das überhaupt nie auf den Begriff bringen, wie das eigentlich zustande kommt, aber irgendwie war da so ein dumpfes Gefühl. Und vielleicht an dich als Soziologe die Frage, woher kommt so dieses Gefühl vielleicht erstmal ganz offen gestellt?
Ja, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, der Fisch kennt das Wasser nicht, in dem er schwimmt. Und der Fisch weiß eben gar nicht, was Wasser ist, ne? Und wenn man den Fisch einmal raushebt und aufs Trockene legt oder vielleicht in ein anderes Becken rüberruht, ja, dann stellt er plötzlich fest, ja, das ist ja ganz anders hier. Also das heißt, man muss ein bisschen seinen Ursprungskontext verlassen. Um dann überhaupt ja, solche Differenzerfahrungen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu großer Begriff, zu machen. Und da glaube ich, ist das Weggehen immer irgendwie auch sich neu in Beziehung setzen zur Herkunft, zum Aufwachsen, zu dem, was man bis dato eben als normal angesehen hat.
In deinem Buch erkundest du ja die ja mannigfaltigen Differenzen, die es eben auch gibt von Ost und West und vor allem das, was den Osten irgendwie doch eigenartig macht, also im ursprünglichen Sinne des Wortes. Und man glaubte ja jetzt nach dem Ende der DDR, dass der Osten sich einfach angleichen wird an den Westen. Und das ist eine zentrale These deines Buches, das wird er nicht tun. Warum? Oder warum hat er das nicht getan?
Ja, da gibt es ganz viele Ursachen und da müsste ich jetzt wahrscheinlich schon fast eine Vorlesung halten. Aber sozusagen, vielleicht nehmen wir nochmal das Bild von, ja, Willy Brandt, ne? Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Und das ist ja so eine Vereinigungsvorstellung des völlig Natürlichen und Organischen. Ne? Also die Dinge gehören zusammen und jetzt vereinen die sich wieder. Wo ist eigentlich das Problem? Und die Unterschiede mändeln sich über die Zeit aus. Man könnte aber auch sagen, wenn sich zwei Dinge vereinigen und da gibt es sozusagen asymmetrische Ungleichgewichte oder Vorbedingungen dieser Vereinigung, dann werden die natürlich auch in dem Vereinten nicht aufgehoben. Das kennt man ja von Paaren auch, ne? Da zwei Paare kommen zusammen, die haben unterschiedliche Charaktere, die bringen Unterschiedliches mit. Natürlich erzeugen sie irgendwie was Drittes, aber sie gehen ja als Paare oder als Einzelpersonen im Prinzip nicht weg. Und so ist das ein Stück weit auch so. Und wir kennen das eben von vielen auch anderen Regionalisierungsprozessen, global Nord- und Süditalien, USA oder ja auch ländliche Räume in Nordfrankreich oder Nordengland, dass das eine unglaublich große Hartnäckigkeit und Beständigkeit gibt, dieser Unterschiede. Und das wäre eigentlich schon verblüffend. Also ich drehe eigentlich ein bisschen die These um, ne? Das wäre schon verblüffend anzunehmen, dass das jetzt alles verschwinden soll und Deutschland im Prinzip auf dem ganzen Globus der Sonderfall ist, wo man irgendwie nach 30 Jahren in so eine Art Unterschiedslosigkeit hineingerät.
Genau, jetzt könnte man ja sagen, gut, es gibt auch einen Unterschied, also die Bayern haben auch sozusagen eine sehr eigene wie auch immer, Mentalität, Kultur, aber lass uns mal, dann ist ja vielleicht die Frage, was hat die DDR zum Beispiel damit zu tun, ne? Also das ist ja im Prinzip jetzt erstmal das Augenfälligste.
Ja.
Also viele sagen ja, naja, die Ossi zum Beispiel, wenn man auf die AfD-Wahlergebnisse guckt, da ist noch so eine irgendwie diktatorische Mentalität zum Beispiel übrig geblieben. Was hältst du davon?
Ja, es gibt ja auch relativ viel Forschung und die hat immer so zwei Thesen. Das eine ist sozusagen die Sozialisationsthese. Also wer in der DDR aufgewachsen, erzogen worden ist, wer irgendwie so ein autoritäres System biografisch erfahren hat oder da auch politisch sozialisiert wurde, der legt das nicht so ohne weiteres ab. Und danach müssten dann die Stubenältesten der DDR die sein, wo man diese Prägung auch am stärksten sieht. Ne? Je älter, desto mehr und bei den Jüngeren dann nicht mehr. Und wenn man bei den Jüngeren, dann würde man immer sagen, ja, das sind jetzt sozusagen biografische Übertragungen, ne? Da passiert irgendwie was zwischen den Generationen. Und so eine Gegenthese war damals immer so, das hieß manchmal so Situationshypothese, also dass eigentlich die soziale Lage die Unterschiede begründet. Und wenn man mehr kleinere Einkommen hat, mehr strukturschwache Regionen, mehr Arbeitslosigkeit, dann ist das sozusagen der Erklärungsansatz für die Unterschiede zwischen Ost und West zum Beispiel im Blick auf autoritäre Orientierung oder ja rechtsnationale Einstellung etc. Und ja, wenn man das jetzt empirisch anguckt, dann muss man sagen, sowohl als auch, ne? Also es spielt beides ein Stück weit eine Rolle. Und es gibt auch etwas, was noch darüber hinaus wächst. Ne? Das ist einfach nicht so, dass man jetzt irgendwie die DDR plus Transformationsphase aufaddiert und dann ist alles erklärt. So, es gibt auch eine politische Eigendynamik, auch eine kulturelle Eigenlogik, die bestimmte Dinge vielleicht nochmal irgendwie forciert, zuspitzt, auch nochmal transformiert. Und deswegen bin ich immer so ein Stück weit auch gelangweilt von diesen Diskussionen, die sagen, ja, irgendwie Diktatur geschädigt. Und dann kommen die anderen, sagen irgendwie, ja, transformationsgeschädigt. Und dann geht es hin und her. Und je nachdem, welche ideologische Position man hat, entscheidet sich man sich dann für die eine oder andere Seite. Aber wissenschaftlich trägt das eben nicht sehr weit. Und ich versuche das eigentlich, ja, erstmal nicht normativ, auch nicht politisch zu entscheiden, sondern zu sagen, ja, was sind eigentlich empirische Evidenzen? Und warum kann man das eine ohne das andere gar nicht verstehen?
Aber genau, du prägst ja auch den Begriff, sage ich mal, der Fraktur, also gerade die Transformationsphase als eine, ne, wo es eine riesige Arbeitslosigkeit gab, wo viele Menschen, die, sag ich mal, eigentlich positiv vielleicht in den Westen also ankommen wollten, dann erstmal sehr schmerzhafte Erfahrungen machen. Also das prägt ja auch, oder?
Ja, es prägt natürlich auch die DDR, ne? Sozusagen, wenn es keine Zivilgesellschaft gibt, sozusagen keinen öffentlichen Diskursraum, keine freie Meinungsäußerung, keine Zivilgesellschaft. Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, aber dann gibt es natürlich auch die 90er Jahre mit enormen ökonomischen Flurschäden. Da hat man damals gedacht, ja, das ist dann irgendwie das Gesundschrumpfen der ostdeutschen Wirtschaft und danach ja Schocktherapie. Danach wird dann alles besser. Aber ja, das ist natürlich so ein Stück weit Ökonomensprech. Soziologen wissen natürlich um die Komplexität und auch um die langen Folgewirkungen solcher Prozesse. Und ja, das kommt dann wiederum zusammen. Also Brüche, würde ich sagen, ganz vieler Art. Also einerseits, dass die DDR eine sehr spezifische Gesellschaft war. Also eine sehr enge, eine sehr kleine, auch eine sehr homogene Gesellschaft, ethnisch, kulturell, politisch sowieso. Und dass dann natürlich auch in der Nachwendephase oder 89, 90 wir einen starken demografischen Bruch haben, dann diese enormen wirtschaftlichen Umbrüche, auch berufliche Deklassierung en masse. 80% aller ostdeutschen Familien gab es Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit. Also das sind einfach enorme Veränderungen. Dann die Abwanderung, ne, das muss man auch immer dazu sagen, Geburteneinbruch. Also da gibt es eine ganze Menge an ja, gesellschaftlichen Entwicklungen, die schon alleine für sich jeweils einen fundamentalen Einschnitt darstellen würden, aber in der Summe dann natürlich dazu führen, dass diese Gesellschaft jetzt sich nicht plötzlich sozusagen, nachdem der Sargdeckel der DDR aufgeschoben ist, jetzt prosperiert und lebendig wird und reich, sondern da tun sich ganz viele andere Dinge dann auf und finden ganz andere Dinge statt, die eben dann auch wieder dazu führen, dass, ja, dass der Osten sich eben nicht so ohne weiteres dem Westen angleicht und dass diese Vorstellung der nachholenden Modernisierung, wie das manchmal heißt, oder des Nachbaus West, dem man eben sagt, ja, wir nehmen die Institutionen, senden da ein bisschen Geld dahin, dann werden die Häuser irgendwie alle repariert und dann baut man ein paar Straßen. Und dann ist das im Prinzip eine Friede-Freude-Eierkuchen-Gesellschaft. Und ja, leider funktioniert es nicht so einfach, sondern es ist einfach ein viel komplexeres Unterfangen, eine Gesellschaft so grundsätzlich zu transformieren.
Und dann lass uns mal auf die Gegenwart schauen und auf die Unterschiede, ne? Also du als Soziologe guckst du ja auf das, was man so Sozialstruktur nennt, die eben doch unterschiedlich ist. Im Gegensatz zum Westen, kannst du da mal so ein paar Punkte nennen, die besonders in, ja, sozusagen besondere Differenz ausmachen.
Ja, wenn man mal denkt, ja, was haben sich eigentlich für zwei Gesellschaften vereinigt 1990, dann war die Bundesrepublik, und jetzt kommt ein bisschen so ein Wort, ungetüm, ne, im Prinzip eine plural diversifizierte, auch schon migrantisch geprägte Mittelschichtsgesellschaft, auch mit modernisierten Milieus, mit dem Bildungsbürgertum, mit sozusagen neuen Berufen, mit einer Akademikerklasse, mit auch Wissensberufen, die eine große Rolle gespielt haben. Und die DDR war eben eine arbeiterliche Gesellschaft, wo die Sozialstruktur nach unten gedrückt wurde. Es gab keine großen Unterschiede, ob man Arzt war oder Facharbeiter im Dreischichtbetrieb. Man hat eigentlich sehr ähnlich verdient. Auch die Wohnformen waren wenig differenziert. Und dann war eben die Vorstellung, ja, okay, jetzt gibt's diese nach unten gedrückte Sozialstruktur. Die sitzen sozusagen weiter unten nur in der ersten und zweiten Etage und die Bundesrepublik geht dann bis zur vierten oder fünften. Und das klappt sich jetzt automatisch nach oben auf. Und dann können wir eben sehen, ja, es hat ein Stück weit stattgefunden, aber es hat nicht so weit stattgefunden, dass die über alle Etagen verteilt sind. Es gibt fast keine ostdeutschen Eliten oder nur ganz wenig. Also das sind, also ich sage manchmal so spaßenshalber, die deutschen Eliten sind eine ossifreie Zone. Ne?
Also mit Eliten sind sowas gemeint wie Spitzenpolitiker, Journalisten.
Ja, in der Politik gibt es im Prinzip, in der Politik gibt es viele Ostdeutsche durch das, sozusagen die territoriale Repräsentationsform, aber in allen anderen Bereichen, Justiz, Militär, Wissenschaft, Kultur, Gewerkschaften sind eben sehr, sehr wenig Ostdeutsche, in der Wirtschaft natürlich auch sehr wenig, DAX-Vorstände etc. Und die kommen immer so ein bisschen auf mittlere Positionen, aber eben nicht an die Spitze. Und auch sonst gibt es natürlich viel geringere Einkommen. Viel mehr Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die Vermögen sind deutlich kleiner, nur halb so groß. Und man muss immer sehen, bei diesen statistischen Berechnungen, es sind ja 20% derer, die jetzt auf dem Territorium der 5 neuen Bundesländer leben, sind ja eigentlich Westdeutsche. Und wenn man die statistisch jetzt abzieht, dann sieht man, dass die natürlich nicht die unteren Ränge der Hierarchie okkupieren, sondern die oberen. Das heißt, das wird eigentlich noch viel dramatischer, wenn man die statistische Auswahl oder Analyse so ein Stück weit genauer macht. Und auch bei der Vermögensverteilung, ne? Die neun von zehn der reichsten Potsdamer sind eben Westdeutsche, ne? Also ich sage, ja, das hört sich dann die reichsten Ostdeutschen sind Westdeutsche, ne? Und also Leute, die da hingegangen sind. Und das heißt, dass eigentlich, und das sieht man auch an den ganzen Mobilitätsdaten, relativ wenig soziale Aufstiege stattgefunden haben. Und eigentlich das, was in der DDR schon typisch war, nämlich eine enorme Mobilitätsblockade der späten DDR, auch durch die Verknappung zum Beispiel durch den Zugang zum Hochschulsystem, dass sich das nicht aufgelöst hat, sondern verstetigt hat. Das heißt, wir haben nach wie vor eine Gesellschaft der kleinen Leute in Ostdeutschland und eine sehr mittelschichtige Gesellschaft, die auch große Ungleichheiten hat, ne? Das ist auch keine homogene Gruppe, das wäre auch Quatsch, ne? Ist auch regional sehr differenziert. Aber es gibt eben sozusagen so ein Verweilen in unterschiedlichen Etagen. Und das erklärt natürlich auch zum Teil Unterschiede in der politischen Kultur natürlich.
Ja. Ich kann das biografisch bestätigen. In meiner Klasse waren auch sehr gute Freunde, muss ich dazu sagen, waren die Kinder aus den Juristen- und Ärztehäusern natürlich auch aus Westdeutschland. Ja. Grüße gehen raus
ja.
an der Stelle.
Ja, es gibt ja auch immer diese Studien, ne? Wem gehört der Osten, was der NDR mal gemacht hat, wo die dann gucken, wem eigentlich die Innenstadtimmobilien in Leipzig und in Halle gehören. Oder hatte mal eine Studie gesehen, hat jemand geguckt, wo kommen eigentlich die Notare her, die in Ostdeutschland tätig sind. Und das sind natürlich unglaublich viele Westdeutsche, weil Notar auch so ein üblicher, sozusagen intergenerational weitergegebener Beruf ist.
Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist sozusagen, ja, also was soll's, ne? So ein bisschen so. Also ist ja egal sozusagen, wo genau jetzt, sag ich mal, der Notar aus Pirna herkommt irgendwie. Also was bedeutet diese Elitenschwäche letztendlich? So?
Ja, das höre ich ganz oft von Westdeutschen, von daher vermute ich, dass das jetzt nicht eine ernst gemeinte Frage ist, aber sie ist aber trotzdem notwendig zu beantworten. Man könnte jetzt Eliten rein funktional definieren. Es gibt einen Amtsrichter oder einen Präsident eines Amtsgerichtes oder einen Sparkassendirektor, der macht einen guten Job, der weiß, kennt alle juristischen Kniffe oder weiß, wie man das Geld richtig anlegt und Konten verwaltet. That's it. Aber man muss natürlich einen Elitenbegriff haben, der ein bisschen sozusagen umfassender und auch soziologischer ist in gewisser Weise. Eliten haben eben auch immer eine Funktion, sozusagen, dass sie gesellschaftliche Rollenvorbilder, Leitfiguren sind, dass sie in gewisser Weise auch gesellschaftliche Interessen vermitteln und repräsentieren können. Und nicht nur politische Eliten, auch andere Eliten. Das heißt, die lokale politische Kultur hängt sehr stark auch an Persönlichkeiten, die irgendwie was früher der Pfarrer oder der Lehrer war in kleinen Dörfern, ne? Also die was Bestimmtes verkörpern und auch in gewisser Weise tonangebend sein können. Und da macht es eben schon einen Unterschied, wo Leute herkommen. Und ich weiß, dass viele Westdeutsche immer sagen, ich lebe ja hier schon 25 oder 30 Jahre. Und das ist auch richtig, ne? Die haben auch ein großes Einfühlungsvermögen, die engagieren sich, die sind dort zu Hause, ihre Kinder gehen da zur Schule und man kann auch diese Differenzierung nicht ewig aufrechterhalten. Aber für die Leute vor Ort macht es einen Unterschied. Die wissen das nämlich ganz genau. Die wissen ganz genau, wer woher kommt, ob jemand aus Wiesbaden dazugezogen ist oder aus Zwickau oder aus Schwerin, und machen auch diese Unterschiede. Mir begegnet es in Brandenburg auch immer, ne? Also wenn man dann irgendwo ist und man unterhält sich dann irgendwie mit Handwerkern oder mit Leuten irgendwie. Und sobald man dann irgendwie gucken lässt, dass man Ostdeutscher ist, dann findet so eine Art größere Entspanntheit, so eine Art von Fraternisierung. Und ich frage mich auch immer, woran liegt das eigentlich? Ne? Ich bin ja keine andere Person, aber es gibt so eine Hintergrundsicherheit, dass die das Gefühl haben, ja, der weiß jetzt ungefähr, wovon ich rede und von welcher Position aus ich bestimmte Dinge betrachte.
Und wahrscheinlich ist das in deiner Generation sozusagen mit DDR-Erfahrung, ich bin ein Nachwendekind, nochmal viel stärker.
Ja.
Wobei ich das sogar auch kenne, sozusagen. Gerade in diesen Milieus, sag ich mal, ich bin im Journalismus unterwegs, wo man ja eben genau das merkt. Und dann ist interessant, ach, da ist auch mal ein Ossi sozusagen, dann ist man schon, also hat man so eine komische Verbindung, was seltsam ist, aber genau. Ja.
Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn man irgendwie nach Peru fährt und dann besteigt man da irgendwie in Machu Picchu und dann trifft man da irgendwie Deutsche, dann können die vielleicht auch aus Wiesbaden oder Heidelberg sein, freut man sich auch, dass man mal drei Worte wechseln kann. Aber wenn die dann noch aus Zwickau kommen, dann ist es noch besser. Ne?
Wunderbar, ja. Okay, dann lass uns mal gucken, also was ich immer besonders, das fand ich auch bei Lütten Klein schon so beeindruckend und hier hast es natürlich auch wieder drin, ist die Demografie, ne? Der Punkt Demografie, also eben auch was die DDR nochmal vielleicht auch zu einem Vorreiter macht, so, also kannst du dazu mal was sagen? Es ist ein unheimlich altes Land erstmal.
Ja, es ist ein sehr altes Land, also im Prinzip Ostdeutschland, so wie es jetzt sozusagen besteht, es gab immer, das ist nochmal eine Fußnote, mir neulich jemand zugeschickt, auch eine interministeriale Note, wo die sich Anfang der 90er Jahre darüber verstanden, wie man eigentlich zur ehemaligen DDR sagen soll. Und da haben sie sich klar gegen Ostdeutschland entschieden. Und zwar gar nicht mit der Begründung, die man hat, dass es da so eine Nostalgie geben könnte, sondern mit der Begründung, dass ja das auch eigentlich die Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße mit einschließt. Und da hat man das aus politischen Gründen eigentlich nicht gemacht. Das ist ganz interessant. So, jetzt muss ich nochmal deine Frage
bekommen. Zur Demografie.
Ja, wegen Demografie. Genau. Ja, und sozusagen, es gab eigentlich schon lange immer Abwanderung aus Ostdeutschland. Und natürlich dann nach 1945 nochmal relativ stark, auch mit der Kollektivierung, mit Enteignung, mit der Umgestaltung des Agrarsystems in der DDR. Großbauern sind gegangen, Handwerker sind gegangen, Intellektuelle, Wissenschaftler sind gegangen. Und dann nach dem Bau der Mauer ist es aus der DDR immer noch rausgetröpfelt und in gar nicht so kleiner Zahl. Und dann haben wir seit 1989, 90 natürlich eine riesige Abwanderung, dann zu Anfang mit über 200.000 Menschen pro Jahr und insgesamt dann 1,8 Millionen. Das heißt, wir haben einen riesigen Bevölkerungsverlust und gibt manchmal diese Zahlen, die vergleichen dann, die sagen dann, Ostdeutschland hat jetzt so ungefähr so viel Bevölkerung wie im Jahr 1905. Also
Im Gegensatz zu Westdeutschland, die auch größer geworden
ist. Westdeutschland ist im Prinzip deutlich größer geworden, wenn man das jetzt über die letzten 60, 70 Jahre anguckt, da haben die mehr als 50% Bevölkerung gewonnen und Ostdeutschland im Prinzip 30% verloren. Mit dieser demografischen Schrumpfung geht auch eine Überalterung einher und an manchen Orten, vor allen Dingen in ländlichen Räumen, dann auch eine Maskulinisierung der Sozialstruktur, also dass es irgendwie einen Männerüberschuss gibt und in bestimmten Altersgruppen, jetzt nicht bei den 80 plus, ne, weil die Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, aber bei Leuten, die dann irgendwie über 30 sind und so weiter, dann gibt es eben der mehr Männer als Frauen, weil die Abwanderung auch sehr weiblich gewesen ist, ne? Also sind 60% vor allen Dingen junge Frauen abgewandert.
Also um das mal sozusagen sich vorzustellen, ne? Also wir haben dann eben Landkreise, die sind sehr, sehr alt. Also es gibt super wenig junge Leute, die da sozusagen sozialstrukturell ist auch nicht viel da, ne? Also so alles macht zu, es wird immer sozusagen, ne? Es gibt wenig Infrastruktur und dann eben dieser Männerüberschuss und die Leute sind auch nicht besonders reich, ne? Das sind ja so Faktoren. Also ist das quasi der ideale Nährboden dann für
Ja,
Rechtsextremismus?
in gewisser Weise sind das sozioökonomische, sozialstrukturelle, demografische Bedingungen, auf denen das wächst. Jetzt sagt man natürlich immer, seit 2017 gibt es keinen Wanderungsverlust aus Ostdeutschland mehr. Aber und das muss man auch ein bisschen differenzierter angucken. Das liegt nur an den großen Universitätsstädten, nur an Rostock, Leipzig, Potsdam, Jena, Dresden. Wenn man die wegnehmen würde, dann würde im Prinzip diese demografische Situation, das Ausbluten der Kleinstädte und so weiter, dann würde das im Prinzip fortschreiten. Und wir haben eben auch Städte, also Städte wie Suhl und so weiter, die dann 30, 40% Bevölkerungsverlust haben, ne? Nur die größeren, also Universitätsstädte, also die über 100.000 Einwohner haben, die wachsen in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland gibt es eben dadurch auch eine sehr starke Stadt-Land-Kluft. Also die Städte sind dann. Stadt wie Leipzig ist natürlich, oder Leipzig wie hier, ist natürlich ein wunderbares Beispiel, ne? Eine sehr lebendige, sehr junge Stadt. Aber wenn man eben 20, 30 Kilometer rausfährt, dann ist es eine völlig andere ökonomische und soziale Situation.
Und ja, wie würdest du das jetzt beschreiben? Also es geht ja auch, du hast es schon genannt, es gibt sozusagen wenig Vermögen letztendlich. Es ist sozusagen ein Land der kleinen Leute. Ne? Aus der DDR hat man noch diese Arbeitergesellschaft. Ne? Also würde es jetzt zum Beispiel, also wie könnte denn Ostdeutschland prosperieren? Oder also es gibt sozusagen, ne, wenn man die AfD-Umfragewerte oder eine Stadt wie wo es den AfD-Bürgermeister gab, jetzt fällt mir der Name nicht ein,
Sonneberg.
Sonneberg oder so, ne? Da arbeiten eben, ich glaube, die weiß nicht ganz genau die Zahl, aber 40 bis 50% der Leute im Niedriglohnsektor, ne? So, also ist einfach, sag ich mal, wir haben ja bei Jacobin den Slogan, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, ne? Also ist es so einfach, dass man mit einer guten Wirtschaftspolitik da auch sozusagen was machen könnte?
Also ich würde mal sagen, man kann nicht zurück auf los, ne? Also das sind eben Prozesse, die sind nicht reversibel und die können sozusagen nicht wieder an ihren Anfangszustand zurückgeschoben werden, weil sich politisch, auch von der politischen Kultur, von den Strukturen eben vieles verändert. Und jetzt zu sagen, man könne die Leute sozialpolitisch im Prinzip zurückkaufen in das demokratische System, das wäre eine sehr naive Vorstellung. Es ist natürlich wichtig, das zu machen, ne? Also weniger Niedriglohnsektor, auch mehr Tarifbindung. Das ist ja auch einer der Gründe, gibt auch Studien dazu, ne, die eben diesen Zusammenhang von Gewerkschaftsmitgliedschaft und auch sozusagen Gefühlen politischer Deprivation oder Einflusslosigkeit herstellen und eben zeigen, wenn die Leute am Arbeitsplatz mitgestalten können, wenn es starke Betriebsräte gibt, wenn es auch eine Einbindung in gewerkschaftliche Strukturen gibt, dass dann sozusagen diese Kontrollüberzeugung und auch die Selbstwirksamkeitserfahrung schon andere sind und die Leute auch mit weniger Wahrscheinlichkeit dann zur AfD laufen. Das ist auch was ein riesiges Problem ist, ne? Diese Entgewerkschaftung in Ostdeutschland, das mag sich jetzt ein bisschen ändern. Und die Gewerkschaften sind auch durchsetzungsfähiger geworden, vor allen Dingen aufgrund der demografischen Lage. Also das ist eigentlich eine positive Entwicklung für die Gewerkschaften, weil man mehr Lohnforderungen stellen kann und auch die Arbeitskämpfe dann stärker durchhalten kann. Aber generell, das ist sowieso so ein Problem in Ostdeutschland, dass dieser gesamte vorpolitische Raum anders strukturiert ist, ne? Und da zählen die Gewerkschaften dazu, die Kirchen spielen im Prinzip keine Rolle in Ostdeutschland. Also
Kannst du
Orte,
das mal erklären? Das hat ja auch was mit Öffentlichkeit zu
ja,
tun, ne?
also im Prinzip, wir sind ja alle irgendwie zwei Individuen, die sich irgendwie im politischen System verorten oder zu Parteien oder Ideologien verhalten. Aber wir haben doch sozusagen eine Art von politischer Bewusstseinsbildung, die im sozialen Nahumfeld stattfindet. Das ist in gewisser Weise entlastend, weil es irgendwie Kontexte gibt, in denen bestimmte fokussierte Thematisierung von politischen Fragestellungen stattfinden. Das heißt, wir müssen nicht jedes Problem, das auftritt, in Gänze durchdenken, sondern wir können uns auch ein bisschen daran festhalten. Das heißt, man sitzt im Kegelverein unterhält sich über politische Themen. Man sitzt Freundeskreis unterhält sich über politische Themen. Man ist Mitglied einer Gewerkschaft und sozusagen das hilft einem in gewisser Weise, wenn so neue politische Ereignisse sind oder irgendwie was diskutiert wird, das so ein bisschen einzuordnen. Also das sind eigentlich Sortierprozesse. Das heißt, viele auch gesellschaftliche Konflikte werden in diesem vorpolitischen Raum schon vorsortiert. Wenn der aber völlig unstrukturiert ist, wenn da die klassische Zivilgesellschaft eine geringe Rolle spielt. Und da zählt eben ganz viel, ne? Da zählen auch Pfadfinderorganisationen und so weiter. Sind wir sozusagen, permanent ist unser Kompass eigentlich am Zittern. Ne? Also wir versuchen immer, uns irgendwie zu positionieren. Das heißt, die Hilfestellungen, die in diesem vorpolitischen Raum gegeben werden, um so eine Art politischer Bewusstseinsbildung stattfinden zu lassen, die können dann nicht mehr gegeben werden. Und in Ostdeutschland war es eben so, es gab diesen Raum nicht oder wenn, dann war durch die SED und durch die Blockparteien, durch die Massenorganisation der DDR, FDGB und was es da alles gab, plus die Betriebe besetzt. Aber es gab keine unabhängige Art von Selbstorganisation und das ist alles 1990 weggefallen. Und gleichzeitig ist im Prinzip so ein System, das auch unglaublich viele ideologische Gewissheiten vermittelt hat. Ne? Also man ist irgendwie jetzt irgendwie auf dem Weg in die bessere Zukunft und hat sowieso das überlegene Modell. Das heißt, da sind viele Leute auch irgendwie metaphysisch obdachlos geworden.
Und mit dem Betrieb eben auch als soziale Raum.
Genau, ne? Das kann als man sich Integration heute
vielleicht
Ort,
nicht so
ne?
vorstellen, wenn man das nicht kennt. Also ich kenne es eben durch die Eltern oder so, ne? Dass das eben der Raum ist, wo man eben sehr viel Zeit verbringt, wo die Kinder in den Kindergarten gehen.
Das kann man sich nicht vorstellen, was für eine Integrationsrolle die Betriebe hatten. Ja. Ne? Also
oder Fußballverein.
Die gesamte Freizeit in jedem Betrieb, größeren Betrieb, gab es auch eine Bibliothek mit professionellen Bibliothek. Ich war selber mal Mitglied eines Clubs der schreibenden Arbeiter im Schiffbaubetrieb. Ja. Und ich habe immer noch Sorge, dass da mal so ein Gedicht wieder rausgeholt wird, dass ich über die technischen Anlagenbau produziere. Das wäre natürlich eine enorme Peinlichkeit. Ich musste selber noch mal nachforschen, um möglichen Interessenten zuvorzukommen. Und das ist im Prinzip weggefallen, sodass da eigentlich so ein zivilgesellschaftliches Vakuum war. Und da sind eben auch viele rechte Akteure hineingegangen. Ne? Das gibt ja auch Äußerungen von Höcke, ne? Der genau sagt, ja, warum bin ich dann in den Osten gegangen? Ja, weil ich da Dinge machen konnte, die ich woanders nicht machen konnte. Und weil es da irgendwie auch eine gesellschaftliche Empfänglichkeit dafür gab. Ne?
Also die Rechten haben das sehr früh erkannt, dass dieser vorpolitische Raum eben, oder dass man da sehr stark eine Rolle übernehmen kann. Ja. Ne? Und du schreibst ja auch in deinem Buch, mittlerweile kann man von sowas wie einer fast schon rechten, so Zivilgesellschaft im Osten sprechen.
Ja, ne? Angebräunte Zivilgesellschaft nenne ich das, weil die eben Mitglied im Elternverein sind, in der Freiwilligen Feuerwehr, in der Industrie- und Handelskammer sitzen eben überall Leute, die ja Anhänger oder Wählerinnen, Wähler oder sogar Mitglieder oder Funktionäre der AfD sind. Und das heißt, man kann das nicht mehr so ohne weiteres separieren. Das erschwert natürlich den Umgang mit der AfD und das höre ich immer wieder, merke ich auch selber, dass mir das so geht, ne? Wenn man im Bekanntenkreis oder Leute, die man von früher kennt, man kann natürlich zu all diesen Leuten vollständigen Bruch vollziehen. Manchmal ist das auch gar nicht so ohne weiteres möglich, weil man auf die angewiesen ist oder weil das Familienmitglieder sind. Das heißt, diese Dämonisierung von so Rechtsradikalen oder AfD-Mitläufern, Anhängern, die im Westen möglich ist, wenn das eine kleine, randständige Gruppe ist, die ist natürlich weniger möglich, wenn das Leute sind, die irgendwie in der Gesellschaft schon immer präsent gewesen sind und die man auch schon vielleicht 30, 40 Jahre kennt. Ne? Und dann wählen die was und damit ist man vielleicht nicht einverstanden und das findet man vielleicht schrecklich, aber man kennt sie auch als ganze Person. Mit allen ihren Charakteristika, die sie haben. Ne? Die können ja auch nett sein, sich mal um die Kinder gekümmert haben, etc. Und wenn es so eine Veralltäglichung dieser Sozialbeziehungen gibt, dann ist es schwierig, politisch so eine Brandmauer hochzuhalten. Und das ist im Osten eben viel, viel komplizierter. Nicht nur aufgrund der höheren Zahl, sondern auch aufgrund dieser sozialen Verwobenheit.
Und das kann ich auch aus eigener Biografie bestätigen, ne? Das ist, betrifft ja eben jetzt nicht nur dann, also früher war das vielleicht noch stärker möglich, dass man eben gesagt hat, ja, mit dem will man nichts zu tun haben. Das war dann auch so. Aber eben wenn jetzt bei diesen Wählerzahlen ist es schon eben was anderes, ne? Weil man eben Leute kennt, auch im nahen Umfeld oder so, die das halt dann gewählt haben, mit denen man auch sprechen und diskutieren kann. Mhm. Aber natürlich ist das jetzt eine ganz andere Stimmung auf einmal. Es ist natürlich auch erschreckend so, ne? Und lass uns nochmal, ich meine, was ich total interessant finde dabei, ist schon auch, dass es sozusagen immer noch, und das ist eben auch was, was mir auffällt, eine Zeitungsöffentlichkeit oder eine Medienöffentlichkeit auch ganz anders in Ostdeutschland funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ne? Woran liegt das?
Ja, im Prinzip, gut, es gab ja nur diese Staats- oder Parteimedien in der DDR, das ist auch runtergegangen. Einige haben davon natürlich überlegt und sind dann in andere Trägerschaften übergegangen. Viele der Regionalzeitungen sind dann durch größere westdeutsche Unternehmen gekauft worden. Dann gibt es noch natürlich auch Lokaljournalismus, der ist aber meiner Ansicht nach überschaubar, aber der ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber die Leute sind eigentlich nicht an eine überregionale Debatte oder Zeitungs- oder Debatte angeschlossen. Sicher, die gucken auch Fernsehen und so weiter, da findet natürlich auch was statt im Heute-Journal oder bei anderen Sendungen. Aber sozusagen das, was in der Süddeutschen Zeitung stattfindet oder in der FAZ auch, oder in der Zeit oder im Spiegel, wird eben nur von sehr wenig Leuten überhaupt gelesen. Da gibt es ja Zahlen, ne? Die Zeit verkauft 4% ihrer Gesamtauflage in Ostdeutschland. Ich glaube, die Süddeutsche 2,5%. So dazwischen bewegt sich das so ein bisschen. Und da kann man davon ausgehen, dass das natürlich auch viele westdeutsche Professoren, die dann vielleicht an die Uni Rostock gegangen sind oder Leipzig gegangen sind, dass die dann die Bezieher dieser Zeitung sind. Genau. Das heißt, viele Debatten, die wir jetzt sozusagen in der vermeintlich gesamtdeutschen Öffentlichkeit führen, dann eigentlich nur Teilöffentlichkeitsdebatten sind in einer westdeutschen Öffentlichkeit. Und die ja auch kleiner wird, die auch fragmentiert ist. Aber das heißt, wir haben eigentlich überhaupt keinen Resonanzraum, der irgendwie gesamtdeutsch ist. Und dann gibt es natürlich nur sehr, sehr wenig ostdeutsche Sprecher, die da aktiv sind. Es gab hin und wieder mal so vom Cicero mal so Listen, die hießen irgendwie die 500 wichtigsten deutschen Intellektuellen. Und für mein letztes Buch habe ich mir das mal angeguckt. Und da waren auf den ersten 100 Plätzen waren irgendwie 3 Leute. Und also jetzt vielleicht irre ich mich jetzt um ein paar Plätze oder sowas, aber auf Platz 54 war der erste Ostdeutsche, auf Platz 54, das muss man sich mal vorstellen, und das war Wolf Biermann, der ja bekanntlich schon vor vielen Jahren ausgewandert ist. Das heißt, es sind auch ganz wenig Leute, das hat auch wieder was mit dem Elitenthema zu tun, ne? Ganz wenig Leute, die öffentlich irgendwie daran teilnehmen und oft auch nur teilnehmen, wenn sie in gewisser Weise für spezifische Diskurse satisfaktionsfähig sind. Ne? Also man kann, es ist bei ganz wenig so, dass sie eigentlich in beide Richtungen kommunizieren können.
Also welche Richtungen?
Ja, auch in die Richtung Ostdeutschland, dass man da gehört wird oder sowas. Ich habe jetzt, gerade ein Interview für die Super-Elo gegeben, ne? Die hat mich angefragt, das ist so eine ostdeutsche Zeitung, die in gewisser Weise, oder Zeitschrift, die kommt einmal in der Woche. Ja, was machen die? So Traditionspflege, da werden so alte ostdeutsche Stars nochmal wieder irgendwie präsentiert und ob die jetzt in der dritten Ehe irgendwie und nach dem zweiten Herzkatheter irgendwie jetzt glücklicher sind und welche Songs dann noch gespielt werden und so. Das hat, wenn man das mal durchblättert, durchaus so auch einen Unterhaltungswert. Ne? Aber und da habe ich mir auch natürlich überlegt, ja, eigentlich sind das ja Leute, die daran teilnehmen sollen. Von daher ist das für mich auch schon ein Ort, wo ich mit meinen Thesen auch präsent sein sollte. Ne? Also ein Interview in der FAZ, bei Jacobi natürlich auch, ist super, aber das ist auch nicht, das erreicht eine ganz andere Zielgruppe.
Ja, genau. Ja, und das ist ja interessant, dass man, wenn man sich jetzt fragt, über welche Medien könnte man denn eigentlich, also ne, zum Beispiel an meine Eltern rankommen, die sozusagen Arbeiterklasse in Zwickau sind, so, ne? Also es ist ja, es fällt einem gar nicht viel ein. Du könntest vielleicht in der freien Presse immer noch ein Interview geben oder so, aber sonst genau, und jetzt sprechen wir, wenn wir das alles zusammennehmen, dann sprichst du in deinem Buch ja von dann sowas wie einer spezifischen ostdeutschen Deutungskultur auch, die sich dadurch ergibt, ne? Also was meinst du damit?
Ja, dass es im Prinzip immer noch sowas gibt wie so eine, ja, subkutane Binnenkommunikation, also bestimmte Selbstverständnisse, wie man eine politische oder soziale Situation deutet. Und das ist nicht immer so vordergründig, sondern manchmal tritt das erst in den Vordergrund, wenn es irgendwie so einen exogenen Anreiz dafür gibt. Und ich glaube, jetzt der russische Überfall auf die Ukraine ist ja sowas gewesen. Da konnten wir vorher sehen, da gab es auch Studien dazu, weil die sind eigentlich die außenpolitischen Präferenzen von Ost- und Westdeutschen. Und da sieht man, das ist eigentlich eine Konvergenz. Es gab auch Studien davor zum Russlandbild der Ost- und Westdeutschen. Da hat man keine großen Unterschiede gesehen. Jetzt nach diesem Krieg würde ich sagen, da ist eine ganze Menge an die Oberfläche gespült worden. Also auch nochmal die Diskussion zur NATO-Osterweiterung. Die Waffenlieferung, auch Erfolg, die Erfolge jetzt des Bündnis Sahra Wagenknecht im Osten mit so einer Liebdienerei gegenüber Putins Regime. Und da sehe ich, okay, da kommt jetzt was an die Oberfläche, was erstmal noch ein ganzes Stück irgendwie verdeckt gewesen ist. Und das muss man dann verstehen. Und da glaube ich, da setzen sich so Deutungskulturen fest, die nicht notwendigerweise immer völlig diametral sind von den westlichen. Das sind teilweise graduelle Unterschiede, aber sie können eben auch ja, relativ stark werden. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall so. Auch das sind wieder Sachen, wo ich sage, da fehlt eigentlich der gesamtdeutsche öffentliche Diskurs. Ne, wenn ich mich an die 90er Jahre, an die Wiedervereinigung erinnere, natürlich haben wir über die deutsche Wiedervereinigung und über die Treuhand und den Einigungsvertrag diskutiert und so. Aber wie oft hat man in Ostdeutschland wirklich über die NATO-Mitgliedschaft diskutiert oder über die EU-Mitgliedschaft? Die kam quasi Huckepack mit der deutschen Wiedervereinigung. Das hat man sozusagen so dann irgendwie mitgenommen. Aber für die politische Bewusstseinsformung ist das natürlich elementar, ne? Dass das irgendwie Teil, dass man sich klar wird, ja, da ist auch noch was anderes, was da mitkommt. Und wie gesagt, auch solche Dinge, die rächen sich dann. Und gibt ja auch viele Leute, die diskutieren, ne, Frage irgendwie, ob wir nach Artikel 23, also Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, oder eine verfassungsgebende Vollversammlung haben sollten nach Artikel 146, wie das ja ursprünglich vorgesehen ist. Und da gab es in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, viele, die gesagt haben, okay, wir müssten ja nochmal so eine Art Verfassungskonvent machen. Ich habe das auch lange befürwortet, bin dann wieder so ein Stück weit davon abgerückt, weil ich dann gesagt habe, okay, ja, unter den gegebenen historischen Umständen war das eigentlich nicht möglich. Also es war ein sehr kleines Zeitfenster, Gorbatschow hat schon gewackelt und so, man musste eine schnelle Vereinigung machen, aber man hätte die schnelle Vereinigung machen können und sagen können, jetzt geben wir uns Zeit, 5 oder 7 Jahre und jetzt machen wir eine gesamtdeutsche Verfassung und ich glaube, die wäre zu 98% dem Grundgesetz vollständig deckungsgleich gewesen und dann hätte man ein paar Passagen, die hätten sich dann vielleicht auf Gleichstellungsrecht oder auf, weiß nicht, Naturschutz oder wie auch immer. Es gab ja auch einen Verfassungsvorschlag aus der DDR, der dann nicht weiterverfolgt worden ist. Und was ich aus der Forschung zu Verfassungen weiß, ist, dass dieser Prozess der Verfassungsgebung, also dieser öffentliche Diskussionsprozess, eigentlich wichtiger ist als das, was auf dem Papier geschrieben ist. Nämlich für eine Art Legitimation, aber auch für eine Art von innerlicher, normativer Selbstbindung an die Prinzipien dieser Verfassung. Und wir haben ja jetzt 75 Jahre Grundgesetz gerade gefeiert und da kam ja auch immer dieses Thema auf, ist das jetzt ein Grundgesetz der Westdeutschen, warum sind die Ostdeutschen nicht beteiligt? Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, sie sind gar nicht beteiligt und so, aber man hat sich so ein bisschen sozusagen mindestens auch dieses Symbolische gespart und auch hier wiederum, das war meiner Ansicht nach ein Fehler, ich bin jetzt froh, ich unterhalte mich ja hin und wieder auch mal mit Verfassungsrichtern oder ehemaligen. Und da höre ich jetzt immer wieder, ja, das hätte man dann danach machen können. Ich hatte immer gedacht, Juristen würden das ganz fundamental, ich sage jetzt die Namen nicht, aber herausragende Persönlichkeiten unseres Verfassungsrechts oder auch Bundesverfassungsgerichts, die dann auch sagen, ja, das hätte man im Prinzip machen können. Ja.
Und ich meine, das ist das eine und wo wir jetzt gerade dabei sind, ne? Also die These deines Buches, der Osten ist eben anders aus vielen Gründen. Wir haben jetzt auch ganz viel, sag ich mal, genannt, was natürlich irgendwo negativ ist. Und jetzt beschreibst du das, naja, man hätte in diesem Einigungsprozess dann vielleicht auch die Weichen anders stellen müssen, zum Beispiel mit der Verfassung. Und wäre nicht, ist nicht das Zweite, was so nahe liegt, einfach auch das Ökonomische, also die Art von Treuhandpolitik, dass man eben auch einfach sagen muss, man hat viele Betriebe, die vielleicht lebensfähig oder sicher lebensfähig gewesen wären, dazu zu schnell verscherbelt und damit auch sozusagen einfach der Ökonomie geschadet?
Ja, ich bin jetzt kein Ökonom, aber ich weiß, dass viele Ökonomen das auch damals skeptisch gesehen haben. Also wenn man jetzt 8000 Betriebe innerhalb von 3,5 Jahren auf den Markt bringt, und damals gab es noch keinen internationalen Investorenmarkt, wie wir das heute haben, ne? Wo das viel üblicher ist, dass man irgendwie überall alles kauft und so weiter. Und da hat Hans-Werner Sinn, damals bekannter Ökonom, hat immer gesagt, ja, es ist sowas wie so ein Fire Sale, ne? Alles muss raus, und dass man damit keine Preise erzielt, ne? Das wäre so, als wenn wir heute sagen, wir verkaufen innerhalb von 3 Jahren 60.000 Betriebe, also in der Größenordnung jetzt in der Bundesrepublik, aber wir verkaufen die nicht weltweit. 85% sind ja an Westdeutsche, ne? Und dann gab es ganz wenig Italiener, die was gekauft haben, und Franzosen, noch viel weniger Skandinavier, und dann 5% des gesamten Verkaufsvolumens ging an Ostdeutsche. Also, dass da nicht viel bei rübergekommen ist, aber es war auch die Zeit, ne? Der extremen Privatisierung des Neoliberalismus, und ich weiß, der Philipp Thea hat ja immer viel auch dazu geforscht, der Osteuropa- und Mittelosteuropa-Historiker aus Wien. Und was der immer relativ gut zeigen kann und auch argumentieren, wenn man jetzt mal schaut, wie ist eigentlich die Entwicklung in Polen und in Tschechien gewesen. Ne? Und man guckt jetzt nicht 1990 oder 91, wo das Bruttoinlandsprodukt schon weit unten war, sondern man guckt ein bisschen vorher, dann war die DDR etwas ökonomisch potenter. Mhm. Aber die haben sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt im Verhältnis zum Ausgangszustand, den man jetzt für 1988. Und da müsste man schon sagen, ja, wenn jetzt irgendwie 2 Billionen Euro oder sowas nach Osten reingeflossen ist, dann müsste das ja ein riesiger Boom sein. Aber das hat in dieser Weise nicht stattgefunden.
Mhm. Aber woran liegt das sozusagen? Also
ja, gut, man hatte einfach andere, wir haben ja bestimmte Dinge, ne? Also es gab irgendwie so ein Versprechen von Kohl an die Franzosen, ja, zu sagen, ja, das Chemiedreieck müssen wir retten, dann gibt's irgendwie Carl Zeiss Jena, und da, wo das geglückt ist, da war das dann auch sehr erfolgreich, aber es gab einfach überhaupt keine ideologische Alternative zur Treuhand. Und die haben das einfach so durchgezogen. Ich, wie gesagt, ich bin kein Ökonom, ich würde mir da jetzt auch kein letztes Urteil anmaßen, aber ich glaube, man hätte auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt zum Beispiel für Corona oder die Bankenrettung ausgeben, das wäre ja nur ein Bruchteil von dem gewesen, wo man heute irgendwie diese Gelder offensichtlich locker machen kann, zu sagen, wir haben jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Branchen, die identifizieren wir und die versuchen wir irgendwie marktfähig zu machen, und das lassen wir uns richtig was kosten. Aber es gab eben auch natürlich diese ganze Konkurrenzfrage, ne? Ich habe ja in der Werft gearbeitet, da war das natürlich ein riesiges Thema. Also, dass die Westwerften im Prinzip schon im Weltmarkt und auch in der Europäischen Union Schwierigkeiten bekamen. Und jetzt kommen noch diese Ostseewerften dazu in Stralsund und Wismar und Rostock. Was will man denn jetzt eigentlich mit denen? Dann wird es für Vulkan noch enger. Und da ist ja auch viel Korruption gelaufen, viel Schindluder, dass da irgendwie dann europäische Gelder umgeleitet wurden, um die dann in die Hauptfilialen dann abzuzwacken.
Also das ist alles sozusagen auch Vorgeschichte für die Situation heute. Und jetzt ist dein Buch ja auch ein Stück weit eine Intervention, auch zu sagen, also mit den großen Zahlen der AfD und so weiter. Und ja, vielleicht dazu, gibt es nicht in Deutsch, also wir haben jetzt diese Zahlen, ja, und wir haben sozusagen jetzt ganz viele auch Ursachenbündel, sag ich mal, erkundet, warum Ostdeutschland dafür anfällig sein könnte, mehr oder für extremistische Positionen. Aber diesen Anstieg, den wir jetzt sehen in den letzten Jahren, ne, der ist ja auch erklärungsbedürftig für die AfD-Stimmen. Wie würdest du das erklären?
Ja, das kann man wahrscheinlich auch nicht nur mit einem Faktor erklären. Ich glaube, die Gesellschaft ist ein Stück weit unter Stress gekommen. Auch die Migrationspolitikkrise 2015/16 ist in Ost und West sehr anders verarbeitet worden, hat zu sehr anderen Reaktionen geführt. Und ich sage ja mal, Ostdeutschland ist zumindest in Teilen so eine veränderungsmüde oder veränderungserschöpfte Gesellschaft. Und Migration, das ist auch so eine These von Krastev, ne, von Ivan Krastev, dass er sagt, die Migrationskrise, die war eigentlich wie so ein 9-11 für Europa, wo eben Ost und West sehr unterschiedlich dann reagiert haben. Das ist ja auch in anderen Ländern sehr viel Widerstand
warum
gewesen.
Warum ist das so? Also warum oder warum framet man es überhaupt als Krise sozusagen?
Ja, na, ich habe ja jetzt Migrationspolitikkrise gesagt. Ah, ja, okay. Ne? Also jetzt nicht Migrationskrise per se. Ich würde auch sagen, das ist ein Versagen der Politik gewesen. Aber die Bereitschaft, überhaupt diverser zu werden, die ist in Ostdeutschland deutlich geringer ausgeprägt. Wir haben ja vorhin schon über die Demografie gesprochen. Und da kann man sehen, dass eigentlich Schrumpfungsgesellschaften ganz häufig auch Gesellschaften der Angst und der Abwehr sind, ne? Also die dezimieren sich irgendwie und sind eigentlich haben sie eine Notwendigkeit, irgendwie auch Zugänge zu haben, Migrantinnen und so weiter aufzunehmen. Aber gerade die, also sieht man sogar auf der Landkreisebene, gerade die, die das am meisten brauchen, die lehnen das dann am stärksten ab. Das heißt, entwickelt sich in schrumpfenden Gesellschaften offensichtlich auch so eine Wagenburg-Mentalität.
Warum, wie kann man das
erklären? Ja, weil man dann das Gefühl hat, man wird nicht nur kleiner, man dezimiert sich nicht nur und wird irgendwie quantitativ schwächer, sondern dann gibt es noch irgendwie Formen, jetzt in Anführungszeichen, der Überfremdung, ne? Dann, das heißt, wir können unsere Kultur nicht aufrechterhalten und dann kommen eben solche Abwehrhaltung da treten dann da auf. Das ist im Prinzip fast, also hat man an ganz vielen Orten schon beobachtet, ne, dass das eigentlich der Fall ist, dass Schrumpfgesellschaften eigentlich immer sich schließende Gesellschaften sind und nicht sich öffnende Gesellschaften, die sagen, wunderbar, kommt alle her. Weil offensichtlich gibt es da eine Art von kollektiver Psyche, die dann eher darauf eingestellt ist, sozusagen diese Homogenität hochzuhalten. Und sich irgendwie als Stamm, Volksgruppe oder Ethnie oder wie auch immer man sich dann da bezeichnen möchte, selbst zu erhalten und dann Neuzugänge nicht zuzulassen. Und das ist in Ostdeutschland im Prinzip auch der Fall. Und es sind auch letzten Endes fast alle mittel- und osteuropäischen Gesellschaften auch enorme Schrumpfgesellschaften. Also Abwanderung aus Bulgarien und Rumänien ist enorm, auch aus Ungarn, aus der Slowakei.
Das ist ja insofern auch wirklich paradox, weil man sagen muss, es gibt so viele Landstriche in Deutschland, in Ostdeutschland, die einfach quasi leer sind, ja. Also wo auch schon das ganze Krankenpersonal ist schon migrantisch, so, weil es halt niemanden mehr gibt. Aber gleichzeitig hast du eben riesige AfD-Wählerwerte sozusagen. Und gleichzeitig, also eigentlich bräuchte man ja Migration, um das zu beleben.
Ja, so. Also es gibt ja Zahlen für Thüringen, die dann irgendwie sagen, dann in 15 Jahren, dann, wenn du 100 Renteneintritte, da kommen nur auf 100 Renteneintritte nur 50 Arbeitsmarkt Eintritte. Das heißt, die nachwachsenden Jahrgänge sind unglaublich klein. Und wenn man dann noch das Pflegeproblem dazu nimmt, sozusagen das, die Frage des Gesundheitswesens, dann ist das ja so ein enorm drängendes Problem, dass die Leute ja auch schon spüren in den Krankenhäusern, ne? Dass die Ärzte von woanders her, aber die sagen ja, ich möchte ja gar keinen syrischen Arzt, ich möchte ja irgendwie einen deutschen Arzt, aber die gibt's ja da nicht mehr, die wollen da auch gar nicht hin vielleicht, weil das Klima irgendwie ein bisschen abweisend und rau ist. Das heißt, wenn man erstmal so eine geschlossene Gesellschaft ist, ja, wer will denn da noch hinkommen? Ne? Das geht dann nicht nur um Migrantinnen und Migranten.
Junge Leute auch.
Ja, sondern auch irgendwie gut qualifizierte, flexible. Die möchten ja auch alle in einer Umwelt leben, wo es lebendig zugeht.
Zwei andere junge Leute.
Ja, wo die Leute irgendwie tolerant sind, wo die freundlich sind, wo die offen sind. Also von daher ist es ein bisschen demografisch so eine suizidale Situation, die sich an manchen Orten dann da ergibt.
Und aber jetzt, ich meine, jetzt das klingt natürlich jetzt alles hoffnungslos. Und vielleicht ist es ja auch streckenweise so, wenn man ein Buch liest, hat man so das Gefühl, naja, sind wir diesem Trend jetzt einfach ausgeliefert, dass die AfD immer weiter gewinnen wird, vielleicht BSW als andere Kraft sich noch positioniert, aber im Prinzip läuft es ja, wie es aussieht, auch erstmal darauf hinaus, dass zumindest jetzt CDU, AfD und BSW eben starke Positionen einnehmen werden. Aber was gibt es jetzt, also was macht man daraus jetzt politisch?
Ja, ich habe versucht, jetzt in der Tonalität irgendwie nicht zu weinerlich zu klingen und dann immer nur schwarz zu sehen, sondern dem Ganzen irgendwie auch eine konstruktive Note zu geben und zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Traditionen, es gibt unterschiedliche Mentalitätsbestände, es gibt auch unterschiedliche Formen des sich in Beziehung setzens zu politischen Institutionen, zur Demokratie insgesamt. Und damit müssen wir eigentlich arbeiten. Wir müssen gucken, wie schaffen wir es eigentlich, Partizipationsinteressen, die es in Ostdeutschland gibt, nicht nur von Leuten, die der AfD hinterherlaufen, sondern auch jenseits dessen, wie schaffen wir eigentlich die in den politischen Prozess einzubinden. Natürlich 30% AfD ist schlimm, aber man könnte auch sagen, 35% der Leute gehen nicht zur Wahl. Und wenn man die mit einbeziehen könnte, dann würde die AfD numerisch erstmal bei 20% landen. Und dann sind 80% der Leute keine AfD-Wähler. Dann wählen die vielleicht BSW. Das kann man aus anderen Gründen kritisieren und problematisch finden. Aber es ist, glaube ich, eine andere Kategorie, über die wir da sprechen. Und dann dann ist ein bisschen die Frage, wie schafft man es eigentlich, diese 35% ein Stück weit zu aktivieren? Und ich sage, okay, es gibt in Ostdeutschland ein anderes Demokratieverständnis. Das ist eben nicht so stark ein parteidemokratisches Demokratieverständnis, sondern es ist eher so eine Art Demokratievorstellung, die sich an so etwas wie einem genuinen Volkswillen oder einem unmittelbaren Volkswillen orientieren. Das ist natürlich erstmal für unser politisches System, Parlamentarismus und Parteiendemokratie, nicht so vorgesehen. Und es hat natürlich auch ein Stück weit was Dünkelhaftes, ne? Sozusagen der Volkswille, der sich jetzt irgendwie einen Weg bahnt.
Und das hat aber, ne, weil du das in dem Buch, das hatten wir fast vergessen, den Punkt, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, diese Skepsis gegenüber den Parteien, gegen den etablierten Parteien, ne, der kommt ja auch woher.
Ja, so. Also in Ostdeutschland gibt es sozusagen eine Politisierung. Auf der kommunalen Ebene ist das schon extrem stark fortgeschritten, also dass Landräte und Bürgermeister gewählt werden, ohne dass sie einer Partei angehören, und zwar nur deswegen. Sobald die in eine Partei gehen würden, würden die Leute vom Glauben abfallen. Und manchmal macht man den Unterschied zwischen Konkurrenzdemokratie und Konkordanzdemokratie. Konkurrenzdemokratie sozusagen im Parteienwettbewerb werden politische Probleme miteinander verhandelt. Und Konkordanzdemokratie ist sozusagen in einer Art von gemeinwohlorientierter Konsensbildung. Und das ist in Ostdeutschland vor allen Dingen auf der lokalen Ebene viel, viel dominanter. Die Leute haben sehr pragmatisches Verständnis, da sollen Probleme gelöst werden. Da soll irgendwie ein glaubwürdiger Kandidat oder Kandidatin sein. Da werden viel stärker Personen gewählt als Parteiprogramme. Auch die Kategorienbildung des Politischen sind ganz anders. Das hat auch wieder was mit dieser Frage des Anschlusses an Mediendiskurse zu tun. Die Leute denken nicht so parteipolitisch und die bringen zum Teil Vorstellungswelten zusammen, wo wir sagen, das ist ja total inkohärent. Das passt ja sozusagen gar nicht in unsere politische Landschaft. Und damit muss man irgendwie umgehen. Und da sage ich, okay, es gibt die nach wie vor positiv gesehene Tradition der runden Tische und der Dialogform des Herbstes 89. Das ist auch im kollektiven Bewusstsein der allermeisten Ostdeutschen eine Emanzipationserfahrung, ne, dass man gesagt hat, okay, da gibt es jetzt sozusagen die alten Betonköpfe aus dem Politbüro und aus der Staatsführung der DDR, die sind jetzt zurückgetreten. Und jetzt ermächtigt sich die Gesellschaft ein Stück weit von unten. Es gab auch in der Bürgerrechtsbewegung eine enorme Skepsis gegenüber mandatierter Politik. Also Politik, die rein jetzt über Parteien, also wir geben jetzt unsere Stimme ab und die machen das für uns. Also wir delegieren mehr oder weniger politische Verantwortung, sondern man wollte stärker sozusagen plebiszitär von unten in Aushandlungsform das Politische organisieren. Die runden Tische haben genau das gemacht. Ne? Das war natürlich ein kleines Spektrum der Gesellschaft. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie gebannt man da, das wurde ja übertragen im Fernsehen, ne? Wie gebannt man davor saß und unglaublich fasziniert war, erstmal, dass Leute überhaupt offen sprechen, dass es diese Art von Austausch gibt. Und das hatte für mich immer was sehr Bewegendes. Ja.
Und das waren sozusagen Leute aus dem, also waren das sozusagen, wie sind die Leute, wer war das, der da
ja, am Tisch das waren saß? Leute vom Neuen Forum, aus den Bürgerrechtsbewegungen, also ein ganzes Spektrum aus der Frauenbewegung und so weiter, die dann da angefangen haben, ja öffentlich politische Themen miteinander zu verhandeln. Und das lässt sich sicher nicht eins zu eins ins Heute übersetzen, aber ich glaube, wenn man sagen will, okay, die Leute, auch die Parteienbindung in Ostdeutschland ist ja viel, viel geringer, ne? Ist nur halb so groß wie im Westen, die Anzahl derer, die überhaupt in der Partei sind. Es gibt auch nicht die, so auch da ist wieder der vorpolitische Raum wichtig, sozusagen die tragenden Milieus, selbst wenn man nicht Mitglied in der Partei ist, aber wenn man sozusagen im sozialdemokratischen Kosmos in der Bremer Arbeitnehmerschaft aufwächst, dann weiß man ungefähr, was die SPD einem bedeutet. Und wenn man im ländlichen katholischen Sauerland und so weiter aufwächst, und dabei Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, dann hat man irgendwie eine Affinität zur CDU und die erscheint dann irgendwie als die Sonne am Horizont. Und Also da findet eine Art von politischer Sozialisation statt, ohne dass man unbedingt im Ortsverein der Partei sein muss. Und das ist in Ostdeutschland eben nicht so. Trotzdem sind die Leute nicht alle apolitisch. Die haben auch Meinungen, die wissen, was gut und richtig ist und was gemacht werden soll oder was nicht. Aber es kocht ganz häufig hoch. Und da mache ich eben so einen Vorschlag, sage, okay, wir sollten mal gucken, ob wir Ostdeutschland nicht auch zu so einem Experimentierraum für Bürgerräte machen könnten. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, das gibt es auch schon länger in der Diskussion. Es orientiert sich so ein bisschen sozusagen an dieser Vorstellung deliberativer Demokratie von Jürgen Habermas, wo man sozusagen, wo der zwanglose Zwang des besseren Arguments sich durchsetzen soll. Und da werden Leute per Losverfahren eingeladen, zu bestimmten politischen Problemen, die man vorher definieren müsste, zu diskutieren, zu einer Art Konsensbildung oder Entscheidungsfindung zu kommen. Das sind dann vielleicht 30, 40 Leute, die sich über mehrere Wochen treffen. Und das dürften keine Alibi-Veranstaltungen sein, sondern es müsste auch eine Art von Verbindlichkeit für die mandatierte Politik bestehen.
Also und was da beschlossen wird, müsste dann in irgendeiner Weise bindend sein für ein Parlament oder sonst
ja,
was.
Ja, genau, ne? Oder für einen Landtag oder für einen Kreistag oder wie auch immer, ne? Oder ein Stadtparlament. Und das hat natürlich Rückwirkung auf unsere etablierten Demokratieformen, aber ich stelle mir das jetzt nicht als Ersatz der Parteiendemokratie vor, sondern eigentlich als so eine Art Veranda-Anbau. Und da wird im Haupthaus immer noch das meiste passieren, aber viele Leute werden auch in dieser Veranda sich aufhalten und eine Art von Politisierung um bestimmte vordefinierte Themen mitmachen. Und ist ja auch bekannt, ne? Man läuft ja nicht immer durch das durch die Haupttür ins Haus, sondern manchmal auch durch die Veranda. Und vielleicht landen die dann irgendwann bei der etablierten Parteipolitik. Und es ist eben auch eine Probebühne für politische Talente. Was wir eben wissen aus diesen Bürgerräten ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Erfahrungen damit.
Ja, es gibt Erfahrungen. Und da kann man sehen, dass eigentlich so extremistische oder extreme polarisierende Meinungen ganz häufig eingehegt und in gewisser Weise abgeschliffen werden. Und sich doch stärker, also anders jetzt als in der Demokratie der Lauten, wo extremistische Ränder, vor allen Dingen sozusagen rechtsextreme Ränder, auch den politischen Diskurs und auch die politische Kultur vor Ort oft dominieren, dass sich da doch stärker moderate mittlere Position oder die leise Mitte dann durchsetzen kann.
Das jetzt muss ich lachen, weil wir natürlich als Jacobin da jetzt auch nicht wollen, dass die Leute alle Zentristen werden.
Ja,
also,
ist richtig.
Das ist ja natürlich eine Gefahr, dass dadurch auch gewisse Positionen wieder eingeschliffen werden, die vielleicht auch wünschenswert wären. Sozusagen.
Ja, aber erstmal geht es sozusagen um den Umgang mit der AfD. Ja. Und das ist im Prinzip nochmal ein Versuch, auch eine Art von Innovation in der Demokratie einzuführen. Wenn wir sagen, die Parteien werden immer schwächer, die Absorptionskraft von Parteien für gesellschaftliche Konfliktlagen nimmt ab, die Mitgliederzahlen werden immer geringer, die Möglichkeiten, eine politische Kultur vor Ort irgendwie zu gestalten und auch Willensbildung in der Breite zu organisieren, nimmt ab, dann müssen wir uns natürlich über alternative Partizipationsformen Gedanken machen. Und da denke ich, Bürgerräte wären eine Möglichkeit. Stärke sehe ich auch darin, dass man das jetzt nicht sofort das gesamte System umkrempeln kann. Man kann zu definierten Problemstellen auf kleiner Ebene, ne, in einzelnen Dörfern oder Gemeinden das machen, man kann das auf Länderebene machen und so weiter. Also die Skalierung ist relativ frei. Und man kann auch sehr viel damit probieren, ob es funktioniert.
Und wer leitet, also es geht ja dann, so wie ich das verstanden habe, auch darum, dass man eben zu politischen Problemen erstmal sich diskutiert, quasi Informationen auch bekommt und so weiter. Also wie stellt man denn dann sicher, dass das sozusagen auch kein gelenkter Prozess ist sozusagen?
Ja, also es müsste wahrscheinlich eine professionelle Moderation geben. Die Leute müssten geschult werden. Es gibt bestimmte Regeln, dass es irgendwie alle Meinungen werden gehört, sind gleich viel wert, tolerant und so weiter. Toleranz wird geübt und man müsste dann Möglichkeiten geben, Experten anzuhören, wenn man zusätzlichen Input braucht und so weiter, sich mit Informationen zu versorgen, die dann möglichst neutral dort präsentiert werden. Wie gesagt, es gibt auch schon relativ viele Erfahrungen damit weltweit, ne, dass auch wissenschaftlich begleitete Prozesse, die eigentlich relativ positiv sind. Das erschlafft immer das Interesse an so etwas, wenn es wirklich nur Beteiligungsillusionen sind. Ne? Wenn die Leute das zwar machen, aber da kommt nichts raus. Stichwort Bürgerrat für Ernährungspolitik. Ne? Wenn man da, also man muss irgendwie eine Verbindlichkeit in der Umsetzung dann auch erzeugen. Und wir hatten ja hier in Berlin zum Beispiel, also wird ja manchmal gesagt, ja, wir brauchen jetzt ganz viele Plebiszite wie in der Schweiz. Ich finde dieses Format ein Stück weit eleganter. Wir hatten ja hier einen Bürgerentscheid zur Bebauung des Tempelhofer Fels. Und wo ich sage.
Und auch einen zur Enteignung.
Ja, auch zur Enteignung. Und wo ich sage, das sind eigentlich problematische, also wenn man sich das inhaltlich genauer anguckt, problematische Entscheidungssituationen, die Leute erstmal überfordern, die vielleicht auch der Komplexität des Ganzen nicht gerecht werden und die auch letzten Endes in politische Sackgassen hinein manövrieren. Und ich glaube, so ein Bürgerrat könnte da ein Stück weit intelligentere Lösungen anbieten. Es gibt auch die Variante, die in Irland mal gemacht worden ist, dass ein Bürgerrat sozusagen eine Verfassungsüberarbeitung oder einen Vorschlag gemacht hat und vor allen Dingen zum Abtreibungsrecht. Und man hat das danach zu einer Volksabstimmung gegeben. Und da war klar, die Parteien werden dieses Thema niemals lösen können durch ideologische Selbstbindung. Aber der Bürgerrat konnte das und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich für eine Liberalisierung eben in einem katholischen Land ausgesprochen.
Jetzt hat Olaf Scholz ja, ich glaube, gestern oder vorgestern sogar deinen Vorschlag vielleicht aufgegriffen. Er liest ja ab und zu, das habe ich gehört, was du schreibst, und gesagt, naja, man könnte jetzt einen Bürgerrat zur Corona-Aufarbeitung machen. Was würdest du, also wäre das in irgendeiner Weise?
Naja gut, die Alternative besteht jetzt zwischen sozusagen Enquete-Kommission, wo ich immer sehe, dass das eigentlich eine, die immer parteipolitisch bewirtschaftet werden. Ne? Da versucht jeder seinen Stich zu machen und zu gucken, dass es andere schädigt und nicht ein selbst. Bürgerräte, ich würde sagen, okay, wenn das hat für mich ein bisschen mehr den Charakter, okay, so eine Beschwichtigungssituation im Nachhinein, die Leute diskutieren das und so weiter, aber es hat ja jetzt keine entscheidungsvorbereitende Funktion und darum geht es mir eigentlich, ne? Mir geht es um Partizipation, um Mitbestimmung, um Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Man kann das sicherlich machen, ist vielleicht auch nicht falsch. Ich meine, irgendwie wie eine Form mit der Corona-Pandemie umzugehen, auch mit den politischen Entscheidungen, sollten wir finden. Ich bin generell dafür, dass wir die eigentlich auch von der Parteipolitik wegführen und vielleicht auch vom parlamentarischen System. Vielleicht gründet man noch ein anderes Gremium dazu, wo auch diverse Experten mit drin sitzen, aber auch Bürgerinnen und Bürger.
Das wäre vielleicht eine gute Idee, nicht nur politisch, sondern auch, falls man davon ausgeht, dass es vielleicht nicht die letzte Pandemie war, sich mal zu fragen.
In dem Buch deute ich noch was viel Radikaleres an und das sind so Hybridmodelle, die jetzt manchmal auch schon diskutiert werden, vor allen Dingen im Hinblick auf den Klimawandel, wo man sagen kann, ja, warum haben wir jetzt nicht noch sowas wie eine dritte Kammer? Weil es ja Probleme gibt, die von der Legislaturperiode abzulösen sind. Ne? Also die Klimafrage, Transformation, die stockt eben deswegen auch, weil es eben das Schielen auf Wahltage und Wahlergebnisse gibt und mal, weil man den Leuten vielleicht nicht zumuten will. Und da könnte man sagen, okay, man gründet jetzt einfach eine dritte Kammer für Fragen auf so einer Metaebene. Da könnte auch Sterbehilfe dazugehören oder freiwilliges soziales Jahr oder so andere Dinge. Und ich habe so gesagt, man könnte auch über sowas nachdenken wie Hybridkammern, wenn jetzt die Parlamente Angst haben, dass sie entmachtet werden, weil Fragen, die sie ja auch beschäftigen soll, dann könnte man sagen, 100 Leute gehen da rein, 50 sind per Losverfahren bestimmt, 50 werden aus dem Bundestag, 25 aus dem Bundestag gelost und 25 aus dem Bundesrat oder in anderen Kombinationen. Und was ich möchte, ist gar nicht, mir geht es gar nicht um konkretes Modell, ich möchte die Denkfigur in den Diskurs bringen. Ne? Wie das nachher ganz genau ausgestaltet ist, kann man drüber streiten und da wird es sicher Leute geben, die da auch schon viel, viel besseres Wissen als ich. Aber ich möchte, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit unserer Parteiendemokratie, wenn die Rolle der Parteien und auch die Mitgliederbindung der Parteien extrem stark abnehmen. Ich habe jetzt Projektionen gesehen zur Zukunft der Mitgliedschaft in der SPD und dann auch in der CDU bis 2040. Nur durch natürliche Mortalität und Schätzung sozusagen der Nachrekrutierung. Und das wird ja immer weniger. Ne? Die Parteien SPD, CDU und FDP haben 50% ihrer Mitglieder verloren seit Anfang 1990. Und das ist dramatisch. Ja. Ne? Das ist wirklich dramatisch.
Du zitierst ja auch Anton Jäger, unseren Hausautor quasi, der mit Hyperpolitik ja genau diese These eben formuliert hat. Ne? Und das ist im Prinzip spannend, dass du jetzt, weil wir natürlich immer noch auch viel darüber nachdenken, was können die Parteien selber anders machen. Aber du sagst jetzt, na, wir brauchen, du nennst es, glaube ich, auch ein Labor der Demokratie oder Partizipation im Osten vielleicht, ne, um so neue Sachen auszuprobieren. Aber vielleicht dann doch nochmal als letzte Frage, was könnten denn jetzt, wir sind ja bei Jacobin, vor allem gerade linke Parteien, wie könnte man denn im Osten punkten, um vielleicht gegen die AfD was
schwierig
zu machen?
Wir haben ja schon gesagt, okay, diese gewerkschaftliche Arbeit, die ist wichtig, sprechen mich auch immer wieder Leute drauf an, weil ich glaube, im Moment wird sich doch die Funktion der Gewerkschaften in Ostdeutschland vor dem Hintergrund der demografischen Lage doch mal dramatisch verändern. Das heißt, die Lohnforderungen werden wichtiger werden, die Leute können auch mehr Lohn fordern, die Unternehmen werden unglaublich viel tun müssen, um überhaupt Arbeitskräfte, Fachkräfte zu gewinnen. Und wir haben jetzt eine Situation, wo sich die Unternehmen, aber auch die Industrie- und Handwerkskammern und so weiter in Thüringen und andernorts auch stärker gegen rechts positionieren, weil die eben sehen, sie können nicht überleben in einem Klima der Fremdenfeindlichkeit oder der Xenophobie. Und da kann man eigentlich auch neue Allianzen herstellen, im Kampf gegen rechts. Ich finde, das ist auch eine riesige Chance. Bin auch hin und wieder mal bei Unternehmern und so, war neulich auch bei so einer Unternehmerveranstaltung und die haben immer ganz klar gefragt, ne, was können wir eigentlich machen? Wir empfinden das ja auch als Bedrohung. Ne? Wir sind eine Exportnation, wir haben unglaublich eine international vernetzte Wirtschaft und vielleicht sind das doch Möglichkeiten sozusagen für eine progressive, aufgeklärte, liberale Linke, auch irgendwie in der Breite der Gesellschaft auch vielleicht Akteure und Gruppen anzusprechen, die erstmal nicht die Nummer eins auf dem Zettel sind. Ne? Also über kleinere Milieus hinauszugehen und zu sagen, ja, wir ziehen jetzt auch ein Stück auf die gesellschaftliche Mitte und finden da Verbündete, die vielleicht nicht unsere allererste Wahl sind, aber die in dieser Frage doch für uns auch wichtig sein können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Steffen. Es war sehr, sehr interessant. Und auch euch danke ich, wenn ihr jetzt bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich bei dem Gespräch. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann holt euch gerne ein Abo unter jacobin.de/talks. Damit unterstützt ihr diesen Podcast und das ganze Projekt Jacobin. Bis zum nächsten Mal.